Der RTL.de Podcast. Das Interview.
Immer mehr Polizisten verlassen ja Berlin. Jetzt im letzten Jahr waren das 150, die gerne in andere Bundesländer gehen wollten. Wie erklären Sie sich diese Situation?
Naja, man muss erst mal festhalten, dass momentan 150 Kolleginnen und Kollegen sogenannte Versetzungsanträge gestellt haben. Ja, das sind also die, die sich wirklich auch in einem anderen Bundesland bewerben wollen. Und hier gibt es dadurch, dass alle Bundesländer und auch die Bundespolizei nach Nachwuchs sucht bzw. neue Kräfte haben möchte, gibt es hier ein Übereinkommen der einzelnen Bundesländer, dass man nicht einfach jemanden nimmt, ohne auch einen Tauschpartner hinzugeben. Und wir sehen da eine Entwicklung, die steigt. Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe. Ne? Manche sind beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin gekommen, weil sie dort bei der Polizei nicht genommen wurden und die wollen dann irgendwann zu ihrer Familie zurück. Andere wollen den Dienstherrn wechseln, weil die Verdienstmöglichkeiten zum Beispiel in Brandenburg bei der Bundespolizei wesentlich besser sind als Berlin. Und wieder andere wollen eben vor allem auch weg, weil die Arbeitsbelastung hier natürlich immens ist. Ja, als Hauptstadt haben sie diverse Lagen auch für die Polizei, was sie in anderen Bundesländern vielleicht nicht haben. Und es zeigt natürlich eine gewisse Unzufriedenheit. Und das sollte vor allem auch den politisch Verantwortlichen in der Stadt zu denken geben, weil dann sollte man vielleicht mal ein bisschen nachjustieren, damit die Leute nicht weg wollen, sondern hierher wollen.
Sie sagten ja auch gerade schon, man braucht einen Tauschpartner. Wie viele finden denn tatsächlich diesen Tauschpartner so im Durchschnitt im Jahr?
Na, man kann das so pauschal nicht sagen. Tauschpartner ist eine Möglichkeit. Wenn ich einen Tauschpartner habe, der die gleiche Laufbahnbefähigung hat wie ich, der die gleiche Besoldungsstufe hat, der also mit mir vergleichbar ist, dann ist so ein Tausch relativ einfach möglich. Das kann auch ein Ringtausch sein. Ja, es kann also sein, dass jemand aus Berlin nach Thüringen geht, jemand aus Thüringen nach Bayern und jemand aus Bayern nach Berlin. Das ist also auch möglich. Das ist aber marginal und an der Hand abzuzählen. Also wenn es gerade 150 Anträge gibt, dann reden wir über 150 Kolleginnen und Kollegen, die gerade keinen Tauschpartner gefunden haben. Ne? Dann gibt es noch sogenannte soziale Härtefälle. Das kann zum Beispiel sein, dass ich einen Familienangehörigen plötzlich pflegen muss, weil der einen Unfall beispielsweise hatte und ich deswegen das Bundesland wechseln muss. Oder vielleicht auch der Lebenspartner eine neue Berufsmöglichkeit bekommt. Aber klar ist auch, hier sind die Regularien relativ streng. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Liebschaft finde in einem anderen Bundesland, dann ist das kein sozialer Härtefall, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da erleben wir jetzt schon auch, dass Kolleginnen und Kollegen dann Pensionsansprüche aufgeben und einfach kündigen. Ja, also wir haben Leute, die in andere Behörden wechseln, die nehmen dann halt auch in Kauf, dass sie die Pension, die sie sich über Beamtenjahre hier erarbeitet haben, dann auch nicht nutzen. Und man muss auch sagen, die Berliner Polizeipräsidentin ist zur sogenannten Altfallregelung zurückgegangen. Das heißt auch, dass man seit 2018 wieder 5 Leute auch ohne Tauschpartner gehen lässt. Das sind aber die 5 Anträge, die am längsten liegen. Und da können Sie gerne mal die Kolleginnen und Kollegen fragen. Wir reden hier über Anträge, die vor 10 bis 15 Jahren noch eingereicht wurden.
Und wie sieht das mit den verschiedenen Direktionen innerhalb Berlins aus? Kann man da leichter wechseln und kann man da zum Beispiel auch so eine Art Migrationsbewegung erkennen, dass eben bestimmte Direktionen vielleicht beliebter sind als andere?
Na, es gibt bestimmte Dienststellen, die beliebter sind. Ne? Das kommt aber auch immer darauf an, in welcher Lebenssituation befinde ich mich gerade. Ja? Wenn ich zum Beispiel jung bin und gerade in die Polizei gekommen bin, dann finde ich es vielleicht spannender, in Friedrichshain-Kreuzberg eingesetzt zu werden, als vielleicht irgendwo in Starken. Ja? Da ist aber auch jeder unterschiedlich. Manche möchten gerne auf einen Polizeiabschnitt, manche möchten in eine Hundertschaft. Es gibt ja auch immer sogenannte Personalgewinnungsverfahren, dass man also im Intranet dann auch Dienststellen sieht, die beispielsweise gerade suchen, wo Stellen ausgeschrieben sind und dass ich mich da bewerben kann. Es gibt aber auch Dienststellen, da funktioniert das nicht. Also wir haben zum Beispiel gerade einen extremen Personalbedarf bei der Fahrradstaffel. Wir hatten auch einen großen Personalbedarf bei der Einsatzleitzentrale, also da, wo man letztlich auch landet, wenn man die 110 wählt. Und da haben sich nicht so viele Leute für bereit erklärt. Das heißt ein Personalgewinnungsverfahren, man schreibt das intern aus und dann bewegen sich Leute. An sich ist es aber auch hier so, weil sie natürlich einen gewissen Stellenkegel auch brauchen, in jeder örtlichen Polizeidirektion auch, dass jetzt nicht einfach die ganze Masse in die Direktion 5 nach Friedrichshain-Kreuzberg kann, sondern dann müssen auch die anderen Direktionen berücksichtigt werden. Das kann man immer ein Stück weit kontrollieren, weil es gibt ja jedes Jahr auch Abgänge, Absolventen, die rauskommen, dass man da eine Verteilung erreicht. Ne? Es ist aber schon so, dass meist, wenn eine Direktion jemanden abgibt, dass man dafür auch jemand anderes bekommen möchte. Aber, und das ist auch ganz wichtig, das ist natürlich immer auch von der politischen Fokussierung abhängig. Ja? Wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel im Landeskriminalamt sehr in Richtung Terror und auch Bekämpfung organisierter Kriminalität verschoben. Und da werden dann auch Stellen hin und her geschoben, dass beispielsweise andere Abteilungen des Landeskriminalamtes dann nicht mehr so viel Personal hatten, wie sie es vorher hatten.
Nun mehren sich ja in Politik und Gesellschaft die Kritik an der Polizei, den Polizisten, so Stichwort Rechtsradikalismus, Racial Profiling. Polizeigewalt. Wie wirkt sich das auf den Alltag von Polizisten aus?
Na, es ist nicht nur das, dass wir uns auch zu Recht, glaube ich, wenn man sich die gesellschaftliche Entwicklung anguckt und wenn man sich auch die Ereignisse anguckt, wo es in einzelnen Landespolizeien immer wieder auch Meldungen gab über rechtsextremistisches Gedankengut, ist es zu Recht eine Debatte, die auch in der Gesellschaft geführt wird. Dem sollten wir uns auch nicht versperren. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, wir haben in der Berliner Polizei 26.000 Mitarbeitende und da findet sich rechtsextremes Gedankengut leider genauso wie Alkoholsucht oder Drogenabhängigkeit. Das sind letztlich Menschen. Ja. Wichtig ist, wie gehen wir damit um? Können wir die herauskriegen? Und welche Schritte geht dann die Behörde? Es muss, glaube ich, klar sein, dass kein Millimeter Platz sein darf für extremistisches Gedankengut, egal von welcher Richtung das kommt, und für strafrelevantes Verhalten. Da kann in der Polizei kein Platz sein. Es ist aber schon so, dass das natürlich auch was mit den Menschen macht. Ne? Gerade diese Vorwürfe immer, alles rechtsextrem. Und leider wird in so einen Debatten auch oftmals dann in Schubladen gedacht. Das heißt, wenn einer rechtsextremes Gedankengut an den Tag legt, dann heißt es gleich immer, dass 26.000 Beschäftigte das an den Tag legen und alle Polizeien in den Polizeien ohnehin nur Nazis zu führen sind. Das ist natürlich was, was auch mit den Kolleginnen und Kollegen was macht. Gleichzeitig auch die Debatten im politischen Abgeordnetenhaus. Wir haben natürlich eine gewisse ideologische Richtung in der Berliner Politik auch, die grundsätzlich eher, nicht alle Parteien, aber grundsätzlich vom Klima her eher immer ein bisschen polizeikritisch ist und immer genau guckt, wo ist ein Fehler, was können wir machen. Es ist auch Aufgabe im Rechtsstaat, dass ein Parlament letztlich die Sicherheitsbehörden kontrolliert, aber man muss eben auch mal sehen, wir haben am vergangenen Wochenende 100 Demonstrationen in Berlin gehabt und es gab keine großen Schlagzeilen. Ich habe keinen Danke gehört aus dem Abgeordnetenhaus. Ne? Und das hinterlässt natürlich auch was mit den Kolleginnen und Kollegen. Die leisten einen guten Job, die haben teilweise 60, 70 Stunden Wochen, eine extreme Belastung, kurzzeitige Dienstverschiebungen aufgrund von irgendwelchen Versammlungslagen etc. und gehen trotzdem ihrem Job weitgehend professionell nach. Und trotzdem kriegt man dann immer wieder am Abgeordnetenhaus am nächsten Tag das um die Ecke gehauen. Und das hinterlässt natürlich auch was. Also die fehlende Wertschätzung auch auf politischer Ebene, die führt auch dazu, dass der eine oder andere sich dann vielleicht wegbewerben möchte.
Die Beschwerden, die jetzt eingehen im Rahmen des neuen Antidiskriminierungsgesetzes, sind ja häufig welche, wo es um gefühlte Diskriminierung geht. Wie kann man da als Polizeibeamter jetzt nachweisen, dass dieses Gefühl keine Basis in den Fakten hat?
Na, erstmal ist es sehr, sehr schwer, das nachzuweisen, ne? Weil faktisch haben sie natürlich auch polizeiliche Maßnahmen. Es ist nicht immer nur die Kontrolle eines schwarzafrikanischen Drogendealers, ja, sondern es kann ja auch beispielsweise sein, dass Oma Bresecke um die Ecke nach dem Weg fragt und sie sind gerade in einer polizeilichen Maßnahme und haben nicht die Zeit dafür und drei Monate später sagt Oma Bresecke, der hat mich diskriminiert, nur weil ich alt bin. Ne? Das ist sehr, sehr schwer. Da haben wir auch von Anfang an darauf hingewiesen. Es gibt ja jetzt neue Zahlen der Ombudsstelle, dass mehr als 300 Beschwerden eingegangen sind, aber nicht alle mit Blick auf Polizei. Wir können es bisher noch nicht bewerten, weil wir noch kein Verfahren hatten. Es wurde noch nicht durchgespielt, wurde noch kein Schadensersatzanspruch auch gestellt. Aber klar ist auch, es heißt ja mal, die Behörde muss dann die Verantwortung übernehmen, aber natürlich wird es auf den einzelnen Kollegen runtergebrochen. Und so wirklich die Erfahrung mit dem LADG hatten wir noch nicht, muss man auch ehrlich sagen, weil das Gesetz vielleicht auch noch zu frisch ist. Wir haben auch aber immer gesagt, es wird nicht die große Klagewelle geben. Ja? Es wird aber die Polizeiarbeit auf der Straße verkomplizieren, weil natürlich viele schon sagen, hey, du diskriminierst mich hier. Das gab es vorher auch. Ne? Da gab es auch den Vorwurf, sie kontrollieren mich nur, weil ich eine bestimmte Hautfarbe habe. Es ist aber jetzt so, dass es da eine gesetzliche Grundlage gibt, wo die Kolleginnen und Kollegen auch vorsichtig sein müssen, ja? Weil sie potenziell mit Folgen auch zu rechnen haben. Deswegen verkompliziert ist das auch schon, aber wohlgemerkt auch nicht nur bei der Polizei, da betrifft es auch die BVG im ÖPNV beispielsweise, es betrifft Bürgerämter, sind ja alle mit betroffen, ist ja kein Gesetz, was sich nur auf Polizeiarbeit bezieht.
Was würden Sie sich denn jenseits vielleicht einer besseren Personaldecke und einer besseren finanziellen Ausstattung wünschen, was man machen könnte, um den Polizeidienst in Berlin attraktiver zu gestalten?
Na, ich glaube, wir brauchen eine breite Mischung, eine breite Palette. Ja, die beste Werbung auch für die Polizei, wenn es um Nachwuchsgewinnung geht, sind letztlich Polizistinnen und Polizisten, die zufrieden sind mit ihrem Job. Die aktuellen Umstände werden wir nicht verändern können. Berlin ist Hauptstadt, Berlin wird auch in Zukunft weiter wachsen. Berlin wird Hauptaustragungsort für Veranstaltungen, für Staatsbesuche, für Versammlungen sein. Entscheidend ist aber, wie geht man damit um? Wir haben jetzt in der Legislatur durchaus schon einen Personalaufwuchs erlebt, ja, aber wir müssen halt die Dellen der Jahre zuvor ein bisschen flicken. Und da ist auch ein Punkt vielleicht eine ordentliche Aufgabenkritik. Das heißt, Politik sollte dann auch definieren, was wollen wir eigentlich von Polizei? Ja, wollen wir, dass die eine Straße absperren, weil da gerade kein Bus durchfahren darf? Oder wollen wir, dass beispielsweise die Parks durchkämmen und dort Obdachlosencamps aufräumen bzw. dann auch räumen? Oder ist es nicht eher Aufgabe der Ordnungsämter und der Bezirke und wir können die Polizei auf ihre originären Aufgaben zurückführen? Ne? Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Frage, die sich Politik stellen muss. Wir können keinen Personalaufwuchs, kann man nicht nur denken, wenn man nicht auch gleichzeitig mal die Aufgaben definiert, die Polizei zu bewerkstelligen hat. Und da müssen wir es attraktiver machen. Das geht natürlich über eine bessere Bezahlung, das geht über flexible Arbeitszeitmodelle, die auch eine Vereinbarkeit mit dem Sozialleben, das heißt auch mit Familie, Freunde, ermöglicht. Ja, und das ist halt nicht möglich, wenn ich um 20.30 Uhr erfahre, dass ich morgens nicht um 12 Uhr mit dem Dienst beginne, sondern um 6 Uhr. So, also da muss man, glaube ich, Leute mitnehmen, dass es einfach auch ein Arbeitgeber ist, der nicht nur das Zertifikat familienfreundlicher Arbeitgeber in der Theorie hat, sondern das auch in der Praxis lebbar ist. So, es wird immer Unzufriedenheit geben. Ja, es gibt auch nicht die beste Bezahlung. Ja. Irgendjemand wird immer sagen, ich hätte gerne noch einen Euro mehr, aber das sind alles so Bausteine, die man mal angehen muss. Und dann vielleicht grundsätzlich auch mal als Politik in einem Bundesland, in der Hauptstadt auch mal deutlich machen, hey, wir können stolz auf unsere Polizei sein. Im Übrigen auch auf unsere Feuerwehr und den gesamten öffentlichen Dienst, weil der hält die Stadt hier am Laufen.
Das war der RTDE Podcast.